die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo, Soli und Stu.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trashcast. Ich bin der Pascal und wie immer an meiner Seite ist der Carlo. Hallo Carlo.
Hallo, schönen guten Abend.
Jawohl, heute haben wir unsere Jubiläumsausgabe, das bedeutet 10 Ausgaben Trashcast. Ich wollte gerade schon 10 Jahre sagen, aber 10 Ausgaben reicht erstmal. Und weil wir heute Jubiläum feiern, haben wir ein Urgestein dieses Formats zurückgeholt und zwar den Stu. Hallo Stu.
Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Trashcast, Happy Birthday to you. Darf ich jetzt wieder gehen?
Das war
Hallo. Schön.
Danke. Das war schön. Vor allem, Stu hat ja angekündigt, dass er zur Jubiläumsausgabe wieder zurückkehren wird. Und er hat Wort gehalten, wie ihr hört. Und das freut nicht nur mich, sondern auch Carlo, ne Carlo?
Na klar.
Ach, ihr alten Charmeure, ihr.
Ja.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Genau, aber bevor wir zu unserer heutigen Ausgabe kommen, machen wir das hier überhaupt? Machen wir hier eine Manöverkritik? Ich weiß es gar nicht. Carlo, haben wir schon mal über die letzten Ausgaben gesprochen?
Über die, wo Ding Dong dabei war? Nein, da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Okay, genau, denn letztes Mal hatten wir ja auch schon einen Gast mit dem guten Ding Dong, aka Konstantin. Und wir haben uns Rhea M. und Octalus vorgeknüpft. Jetzt können wir erstmal unseren, in Anführungsstrichen, Gast fragen, ob er denn den Podcast überhaupt gehört hat.
Also bitte natürlich. Und er hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich meine, Carlo, du und Ding Dong, das ist ja wie Hefeteig, Tomatensoße und Käse. Es hatte Pizza, also ist das super.
Jawohl. Also ich muss auch sagen, dass Ding Dong das gut gemacht hat und er gerne mal wieder reinschauen darf, wenn er möchte.
Aber nicht so die Jubiläumsfolge, da bin ich drin.
Ja, genau, Jubiläum.
Ja.
Wir haben ja auch eine Weile überlegt, was wir uns denn vorknöpfen sollen. Ihr habt es auch am Ende des letzten Podcasts gehört, dass wir ja einige Überlegungen angestellt haben, ob wir vielleicht wirklich die ganz üblen Dinge ausgraben, wie The Room oder Daniel der Zauberer. Und
warum nur nicht?
Ich kann schon mal sagen, die beiden sind es nicht geworden. Da bin ich irgendwie auch ein bisschen froh drum. Stattdessen haben wir uns auf die Wurzeln des Trashcast eigentlich so ein bisschen berufen und wir haben uns Plan 9 aus dem Weltall vorgenommen.
Yay.
Ist eine gefällige Wahl, finde ich.
Filmgeschichte.
Filmgeschichte definitiv, aber auch gefällig und vielleicht ein bisschen zu naheliegend, dass wir ausgerechnet den nehmen. Aber ich denke mir, wenn wir schon einen Trashcast haben und wenn wir auch ein Interview mit Oliver Kalken und Peter Rütten auf dieser Seite haben, ich glaube, dann können wir auch Plan 9 aus dem Weltall mal besprechen, oder?
Na, auf jeden Fall.
Ja, die werten Herren haben den Film ja auch schon eine Schläferz-Ausgabe gewidmet. Haben ihn dort, glaube ich, sogar extra dafür synchronisiert, glaube ich. Mich aber auch jetzt irren. Also.
Keine Ahnung.
Habe ich nicht gesehen, leider.
Ich auch nicht.
ich schon.
Du schon, okay. Ja, du bist unser Schläferz-Fan, deswegen bist du heute dabei.
Ja, deswegen und hast du auch Oliver Kalkofen und Peter Rütt interviewt, nicht ich?
Psst. Und wenn wir über Plan 9 aus dem Weltall sprechen, da sprechen wir ja auch über die sogenannte Mutter des schlechten Films. Und meine Eingangsfrage ist natürlich erstmal, wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen, beziehungsweise wann seid ihr zum ersten Mal in Berührung mit diesem Film gekommen? Überlassen wir da mal Stu das erste Wort.
Ich glaube, wird bei euch beiden ähnlich sein. Es kam in den 90ern dieser kleine Tim Burton-Film Ed Wood in die Kinos. Und ich habe mich damals halt schon für Filme interessiert und habe dadurch halt erfahren, aha, da gibt's halt diesen Edward D. Wood Jr., toller Name, und der hat halt Filme gemacht, die nicht so gut sein sollen. Und damals hat man, wenn man gelesen hat, das ist der schlechteste Film aller Zeiten, hat man das ja für bare Münze genommen. Ne? Dann war das auch so. Dann gab's auch keinen Film, der schlechter ist als dieser. Und dann habe ich mir den, also ich habe zuerst Ed Wood geguckt, ich glaube VHS oder DVD, und habe dann irgendwie Jahre später auf irgendeinem sehr mysteriösem Wege halt dann auch Plan 9 vom Outer Space oder Plan 9 aus dem Weltall, wie er hierzulande heißt, gesehen. Der ist nämlich, glaube ich, gemeindefrei. Das heißt, den kann man, glaube ich, ohne Probleme streamen, ohne dafür in den Knast zu wandern. Ja, so habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Soll ich auch gleich sagen, wie er beim ersten Mal mich gewirkt hat?
Bitte.
Er war strunzlangweilig.
Ja. Okay. Ja, okay, Carlo?
Ja, naja, auch über den Film Edward, wie ich ihn irgendwann mal mir auf DVD gekauft habe, Anfang der 2000er, hat mich Tim Burton praktisch auf diesen Film aufmerksam gemacht. Ich habe aber dann bestimmt noch mal 10 Jahre gebraucht, um mir die Ed Wood Box auf DVD zu gönnen. Und habe jetzt Plan 9 from Outer Space tatsächlich das erste Mal gestern Abend gesehen.
Zum allerersten Mal?
Zum allerersten Mal.
Na, sage mal.
Ja.
Ja, bei mir ist es so, ich habe auch die Ed Wood Box bei mir zu Hause, diese pinke.
Genau.
Genau, da sind ja irgendwie 4, 5 Filme drin. Und natürlich bin ich zum ersten Mal auch über den Film Ed Wood von Tim Burton in Berührung mit diesem speziellen Filmemacher gekommen. Ich glaube aber, dass ich, also wirklich bewusst in Berührung. Ich glaube aber, dass ich davor schon was von diesem Film gehört habe, aber nicht gewusst habe, was für einen Stellenwert der eigentlich hat. Und ich glaube auch, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht wusste, dass Ed Wood eine wahre Geschichte ist. Dann habe ich Ed Wood gesehen, fand ihn grandios, vielleicht der beste Tim Burton Film, und habe es dann auch sehr lange aufgeschoben, bis ich endlich Plan 9 gesehen habe. So lange, dass ich ihn am heutigen Tage, am Aufnahmetag dieses Podcasts, zum ersten Mal gesehen habe. Also kann man sagen, dass du der Einzige ist, der anlässlich des Podcasts eine Mehrfachsichtung,
ja,
man muss schon sagen, vollstreckt hat.
Also ich habe den heute so geguckt und das müsste die 3. oder 4. Sichtung gewesen sein. Übrigens habe ich zum ersten Mal die nachkolorierte Fassung gesehen.
Oh, ja, okay.
Muss man nicht tun.
Ja, die erste Frage ist natürlich, muss man Plan 9 aus dem Weltall überhaupt gesehen haben?
Ja.
Nein.
Also, wenn man sich für Filme interessiert, ist der, glaube ich, absolut Pflichtprogramm, um mal zu sehen, was da eigentlich alles noch neben Hollywood noch so existiert. Ed Wood ist ja eigentlich auch ein Filmemacher gewesen, der ja wirklich mitten in Hollywood Filme gemacht hat, ne?
Ja.
Das darf man nicht vergessen.
In Hollywood hat er den gedreht.
Es war ja auch eine andere Zeit, wo er Filme gemacht hat.
Ne? Ja, eine bessere Zeit.
Ja. Und ich muss auch sagen, Ed Wood ist einer meiner Lieblingsfilme und auch mein, glaube ich, für euch liebster Tim Burton-Film. Und ich gucke mir den so alle 2, 3 Jahre an und ich habe danach auch immer Bock, Plan 9 vom Outer Space zu gucken.
Ja, das ist das Fiese an dem Film.
Ja. Und nur noch gestehen, ich habe es einmal geschafft, wirklich Ed Wood zu gucken und dann eine Stunde später Plan 9.
Ja.
Und das machte den Film ein bisschen interessanter.
Weil man dann, ja, gut, so weil man dann direkt abgleichen konnte.
Genau,
ne?
Genau. Und Plan 9 hat ja auch diesen Ruf, so was viele Trash-Filme haben oder eigentlich alle Filme, die gekennzeichnet wurden als schlechtester Film aller Zeiten, dass das halt total lustig und spaßig sein soll, dazu zu gucken, wie da irgendwelche Kasper durch die Kulissen hampeln. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bei Plan 9 from Outer Space so ist, wenn man mit Gleichgesinnten und viel Alkohol diesen Film guckt. Hatte ich bislang aber noch nie. und da uns dreien ja auch eine gewisse Distanz trennt, konnten wir es jetzt auch nicht leider ja machen. Vielleicht bei Ausgabe 100.
Schade, ja. Das ja. Hätten wir vielleicht Spaß gehabt jetzt, wenn wir genau. Da gemeinsam geguckt hätten.
Genau. Und also ich weiß nicht, ist so ein, dieser Film ist schon so eine Art Faszinosum. Und ich bin auch froh, dass es ihn gibt. Aber er hat bei mir nicht diese Wirkung, dass ich jetzt da sage, boah, der war so schlecht, dass er wieder gut war. Das nicht.
Nee. Da gehe ich mit. Ich muss auch sagen, dass das heute keine unterhaltsamen knapp 80 Minuten für mich waren. Aber ich würde dir vielleicht widersprechen, Stu, dass man den Film, weil du sagst, man muss ihn nicht gesehen haben. Man muss ihn nicht gesehen haben, wenn man gute Filme Also wenn man wirklich nur gute Filme gucken möchte. Ja. Aber ich finde, der Film hat natürlich seinen filmgeschichtlichen Stellenwert. Also
ja klar, das ist so. Das
also ist ja wirklich genau. Und wenn man aus dieser Perspektive an Filme herangeht und sich wirklich auch ein bisschen so ein Allgemeinwissen einfach verschaffen möchte, dann sollte man Plan 9 auf jeden Fall gucken. Aber ich habe einen Fehler gemacht, Leute. Ich habe den Carlo nicht gefragt, worum es eigentlich geht.
Wobei, der hätte Carlo ja auch was sagen sollen jetzt.
Ne? Also wirklich, also, Carlo, ne?
Also gerade bei der 10. Ausgabe, machen. Wirklich Carlo. Wir sind enttäuscht.
Ach, gar nicht aufgefallen, also, Carlo, stimmt.
Jetzt bin ich super gespannt, wie du diesen Film zusammenfasst.
Nun ja. ich versuch's kurz zu halten. Mal schauen.
Nee, lass jetzt
ja. Halt. Nee, wir können, das ist ja eigentlich eine total intensive Story. Nein. Also, es geht praktisch darum, Außerirdische versuchen mit der Menschheit Kontakt aufzunehmen, weil sie befürchten, die könnten mittels einer Solarbombe das ganze Weltall vernichten. Ja.
Wow.
Ja gut, die Menschheit, das Militär, die Regierung, wer auch immer, nehmen diese Warnung nicht als ganz. Und ja, die Aliens denken sich dann, ja, dann werden wir mal Bathode mittels eines Strahls wiederbeleben. Und dann landet ein Raumschiff auf einem Friedhof und drei dort bestattete Verstorbene werden praktisch wiederbelebt. Unter anderem Bela Lugosi als, ja, wieder als Graf Dracula, kann man sagen.
Wobei, das ist ja so nicht ganz korrekt.
Ja.
Es ist ja nicht Bela Lugosi, der wiederbelebt wird.
Naja, Bela Lugosi in Anführungsstrichen.
Sondern sein Doppelgänger, dieser Tom Keen.
Ja. In
Anführungsstrichen. Aber es sollte Bela Lugosi sein. Aber genau. Der ist ja während der Dreharbeiten verschieden.
Ja, ich glaube, der ist doch so kurz vor den Dreharbeiten schon verstorben. Diese Aufnahmen, die man sieht, die hat doch Ed Wood irgendwie so einfach nur probehalbe mal gemacht.
Stimmt. Ja. Stimmt. Aber Bela Lugosi in Anführungsstrichen.
Ja, genau, in Anführungsstrichen. Ja.
Und Vampirella
natürlich. Genau, die wird unter anderem auch wieder belebt. Im Film die verstorbene Ehefrau von dem Bela Lugosi ist. Im Film. Ja. Schaut. Tiefgründige Geschichte.
Ja.
Ja, na jedenfalls, ja, was kann man jetzt noch groß sagen? Es wohnt, wichtig ist vielleicht noch, es wohnt ein Ehepaar, Trent nennt sich das, in der Nähe des Friedhofs. Und der Mann ist Flugkapitän und hat im Verlauf der Geschichte als ein Flugzeug fliegt auch schon Kontakt mit UFOs. Also schwirren auch jede Menge UFOs in der Gegend rum. Und ja, seine Frau wird dann irgendwann nachts heimgesucht von dem Duplikat des Bela Lugosi und flüchtet auf den Friedhof und ja, trifft dann dort auf weitere Untote, die da rummarschieren. Und naja, es kommt zum großartigen, langweiligen Finale, kann man sagen. das Finale besteht ja wirklich dann darin, dass die nur reden, praktisch, mit den Außerirdischen.
Ja.
Ja, also so kam es mir vor jetzt, wie ich den Film gestern das erste Mal gesehen habe.
Also man muss sowieso sagen, dass in Plan Night from Outer Space sehr viel geredet wird.
Ja. Stimmt.
Sehr, sehr viel. Also extrem viel. Problem ist halt, dass sie keinen einzigen vernünftigen Schauspieler an Bord haben.
Ja. Also wobei, so würde ich jetzt die Story zusammenfassen.
Ja.
Ergänzt was, wenn euch was einfällt.
Nö. Nee. Das ist mir jetzt auch aufgefallen bei der Erstsichtung hier, dass da wirklich verdammt viel gesprochen wird und auch verdammt viel Voice-Over. Und dieses Voice-Over hat mich wirklich so an die klassischen Stummfilme erinnert, ne? Ja. Ist euch das auch so ergangen?
Ja.
Dass da wirklich so ganz offensichtliche Dinge auch nochmal durch ein Voice-Over totgelabert werden.
Übrigens von Edward D. Wood Jr. höchstpersönlich eingesprochen, ne?
Ja, Richtig. Bela Lugosi guckt in den Himmel und dann dazu
ich sollte dazu was sagen, ja.
Ja, Bela Lugosi guckt in den Himmel.
Wobei, was ich jetzt bei der dritten oder vierten Sichtung wirklich amüsant fand, dass es mir vorher gar nicht aufgefallen ist, dass die Militärs wissen ja von diesen Außerirdischen, ja, aber es ist halt geheim. Aber jeder redet drüber. Es gibt wirklich so eine Szene, wo so ein General irgendwie zu so einem Fußsoldaten irgendwie komplett alles erzählt und dann immer sagt so, aber das ist geheim.
Ja? Das hast naja, du. Es ist ein Film über die Schwierigkeiten der Kommunikation. Darum geht's ja auch. Am Ende werden ja die Aliens vollkommen missverstanden.
Genau. Du kannst auch einen Hundehaufe schönreden, oder?
Darum geht's im Kern.
Und das sind wir schon wieder. Es ist tiefgründig.
Ja.
Also da sind halt, also er ist halt wirklich langweilig, aber ich fand oder finde ihn trotz allem auch irgendwie halt charmant. Ich glaube, das liegt auch hauptsächlich daran, weil ich halt Ed Wood kenne und damit halt weiß, wie der Film entstanden ist. Aber alleine, wenn halt dieser Wrestler Thor Johnson diesen Polizisten spielt und man nimmt dem Mann halt nicht ab, dass er ein Polizist ist. Es tut mir leid, aber der stolziert da wirklich wie so ein Bulldozer durch die Pappkulissen. Das ist der Wahnsinn.
Ja, ja. Da werden Kreuze umgeworfen auf dem Friedhof. Aber man muss ja sagen, dass Plan 9 so handwerklich, so miserabel, da kommen wir ja noch drauf zu sprechen, handwerklich und miserabel auch sein mag, er natürlich voll und ganz in seine Zeit passt, ne? Die 50er und 60er Jahre mit ihren vollkommen naiven Science-Fiction-Geschichten, wo Aliens ja nicht zwangsläufig böse sein mussten, sondern vor allem die Menschen meistens die Bösen waren. Und so ist es ja jetzt auch in diesem Fall wieder. Und ja, ich weiß sonst nicht, was ich Positives darüber sagen soll.
ich mochte tatsächlich diese Musik.
Ja,
die fand ich, okay. Also, die war die jetzt gut? Ich glaube nicht. Aber die hatte so ein schönes Feeling von der damaligen Zeit. Es war so du hörst die Musik und weißt sofort, oh, du bist in so einem 50er Jahre Horror-Science-Fiction-Film.
Aber die hatten sie ja alle. Und das Schöne ist ja auch dann in Ed Wood, dass ja Howard Shaw, der ja den Score komponiert hatte, damals, das ja auch so übernimmt.
Entschuldige bitte mal, Carlo, ja? Jetzt versuche ich Pascal beizustehen und irgendwas Positives zu sagen und dann kommst du um die Ecke, Hartensaale.
Was?
Das ist nicht Teamwork, Carlo. Ja. Nee, aber da hast du schon recht, das stimmt schon.
Ja.
Ja. Welche Szene ich durchaus stimmungsvoll fand, ist, wenn der Thor Johnson wiederbelebt wird. Das war so ein Moment, wo die Kamera mal richtig stand. das hat dann auch schon so, ja, also das war nicht schlechter als in Night of the Living Dead. Das ist, also wenn er da wieder aus dem Grab aufsteigt, das war schon gut gemacht. Also das war so die einzig gute
Szene.
Haben
wir den gleichen Film gesehen?
Naja, du siehst halt erst, wie die Erde so einsackt und wie er sich dann herausbewegt. Also dass er das nicht gut spielt und auch lächerlich aussieht, ist klar. Aber die Kameraeinstellung stimmt in diesem Fall halt einmal.
Was ich halt herrlich finde, ist, also nachdem Bela Lugosis Figur halt stirbt, also zum ersten Mal.
Offscreen?
Ja, offscreen natürlich. Das ist auch so schön, wenn dieser Schrei dann kommt.
Ja, wie erst ein Bild auch läuft.
Ja, ich gehe da mal in den Tod. Und er wird ja vom Off-Erzähler, du hast ihn ja schon erwähnt, ja, also dieser Film hat im Prinzip keine Geheimnisse, weil Edward D. Wood Jr. wirklich alles erzählt, auch das, was nicht zu sehen ist. Und dann erzählt er halt so, dass der alte Mann wird beerdigt. Und seine Frau kommt aus dem Grab und guckt der Beerdigung zu. Dann siehst du halt diese Vampirella einfach nur da stehen. So. Und ich habe mir echt so gedacht, also der Film oder Ed Wood erzählt es mir gerade so, als ob da wirklich die Trauergemeinde steht und 2 Meter daneben steht diese Vampirella.
Ja, so sieht's ja raus.
Ja, genau.
Vor allem, woher kommt diese Trauergemeinde so? Also da gibt's auch diese Szene, wo dann die Beerdigung ist und dann auf einmal erscheinen mitten in der Nacht 1000 Leute. Der Priester steht schon bereit. Es gibt nicht mal eine Untersuchung irgendwie von den Polizisten, genau.
Wobei dieser Friedhof ist eher ein Mysterium, weil es da sehr spontane Tag-Nacht-Wechsel gibt.
Ja, und es nicht aussieht nach einem Friedhof. Aber wie gesagt.
Kannst du viel entdecken, ne? An Ungereimtheiten. UFOs, die an Fäden hängen.
Ja, das sind natürlich die Klassiker. Oder Mikrofone, die ins Bild hängen.
Was ich auch toll finde, ist am Anfang des Films das Cockpit, was besteht aus einem Vorhang und zwei Holzstühlen.
Ja. Ja.
Aber das wird immer noch getoppt von der Innenausstattung des Alien-Raumschiffs. Da ist auch nur ein Vorhang drin und der sitzt an einem alten hölzernen Schreibtisch in oder seiner Kabine.
Was ich auch so schön fand, ist dann, wurde darauf eingegangen, ja, wie kann es denn sein, dass die Außerirdischen und die Menschen sich verstehen? Und dann kommt ja auch so eine Erklärung, ja, wir vom Militär haben anfangs verstanden, aber da haben wir hier einfach mal so einen Sprachcomputer zusammengebaut. Und dann ein paar Minuten später die Aliens so, oh, wir haben gesehen, ihr habt einen Hupswups gebaut. Oder wie ihr nennt, Sprachcomputer. Das ist auch ehrlich. Also ich merke jetzt schon, ich weiß nicht, ob es euch auch geht, aber es macht großen Spaß, über den Film zu reden, aber es macht keinen großen Spaß, ihn zu gucken.
Ja, das ist ja meistens das Problem bei diesen Trash-Filmen, dass da viel zu zitieren ist, aber halt auch erst in der Nachbetrachtung, wenn du es jemand anders erzählen kannst. Da klingt es dann lustig, aber wenn du halt davor sitzt und diesen Film siehst, dann ist es schon teilweise echt anstrengend. Es ist schon anstrengend, sich da durchzuwühlen.
Glaubt ihr eigentlich, dass es damals, als der Film halt gezeigt wurde, wirklich Leute gab, die das gruselig fanden?
Boah. Das ist eine gute Frage. Eine
gute Frage, ja. In den 50ern, Ende der 50er vielleicht.
Aber da hatten wir ja, da gab es halt auch schon Dracula, Frankenstein, der Wolfsmensch und so, ne? Also ich weiß nicht, ob das da noch irgendwie gruselig war.
Ja, ich meine, es ist ja sicherlich auch. Es kommt ja auch total lustig rüber, also wie die da die ganze Zeit über den Friedhof wanken. Ich glaube, dass die Gesellschaft in den 50er Jahren diesen Humor durchaus auch verstanden hat.
Also, ich meine ganz ehrlich, was ist das für eine dumme Idee? Wir wollen nicht, dass ihr diese Solarbombe entwickelt. Also erwecken wir drei Tote zum Leben.
Ja, weil die Lebenden die meiste Angst vor den Menschen haben, die nicht mehr denken können. Die Toten.
Natürlich. Ja,
das macht Sinn. Wir machen ihnen Angst.
Ja, einfach Angst machen.
Aber warum denn ausgerechnet die drei? Ich meine, du hast einen bulligen Kopf, du hast so eine Goff-Model mit großen Brüsten und du hast halt und so
einen alten Sack.
Also, ich weiß es nicht.
Das ist doch eine interessante Konstellation.
Überhaupt, wie ist der alte Sack zu dieser Goff-Braut gekommen?
Ja. Aber die drei, finde ich, haben dann durchaus ihre Ausstrahlung irgendwie.
Also das muss ich sagen. Also gerade dieser Thor Johnson hat schon was wegen seiner Statur. Und diese Vampirella, ja, ich meine gut, sie hat einen guten Vorbau, das kann man schon mal sagen. Aber ja, die hat auch sowas wie eine Ausstrahlung. Ja, aber halt eben, es tut mir leid, aber dieser Bela Lugosi-Ersatz, dass ich ständig so das Hand vom Gesicht hält, das ist halt
also Dracula-Style.
Ja. Ja, so hätte Dracula aber niemals Hälse beißen können, oder?
Ja.
Ja.
Nun gut, aber die Gesichtsausdrücke dieser drei ist aber auch noch nennenswert. Wie man nur die ganze Zeit so belämmert gucken kann.
Große Schauspieler. Naja, die wussten wahrscheinlich, dass die gerade dabei sind, ihre Karriere zu killen.
Ja, also wir wissen ja aus Ed Wood, dass die eigentlich keine Karriere mehr hatten.
Ja, und das macht's doch schlimmer.
Ich meine, der eine war Chiropraktiker, dem war's egal. Der andere war Wrestler, der hat, glaube ich, immer gut verdient. Und die andere war Pirella, wurde ja gerade irgendwie gefeuert, oder wie war das?
Genau. Ja, ich weiß nicht, was das für ein Gefühl sein muss, wenn man da an Bord ist von so einem Film und du halt immer eingeredet bekommst, es wird einer der besten Filme aller Zeiten, das wird ganz große Vision, die da auf die Leinwand gebannt ist und du merkst halt, stimmt irgendwas nicht, irgendwie hat der Typ keine Ahnung.
Merkt man ja auch nicht nur aktiv beim Drehen, sondern auch halt hinterher bei der Postproduktion, weil der halt Archivaufnahmen nimmt und die teilweise so miserabel da einfügt, dass du jedes Mal merkst, das ist nicht von ihm gefilmt. Das ist gerade irgendwie aus dem Archiv geklaut.
Ja. Ja, das hat er ja bei vielen seiner Filme. Ich weiß gar nicht, wie viel er gedreht hat.
Ich meine, es machen heutzutage ja auch noch viele, aber ich weiß nicht, gerade so diese eine Szene, wo du dann irgendwie solche Flakgeschütze siehst und dann gibt's...
Ja, aus Vietnam.
Ja, genau.
Und dann nicht aus Vietnam, das kann ja gar nicht Vietnam gewesen sein.
Koreakrieg, oder?
Genau.
Ja, Du siehst halt diese Flakgeschütze und dann steht auf so ein General, der dann einfach vor so einer weißen Wand steht, nach oben zeigt, so hier oben.
Und dann Schnitt aufs UFO und dann so bing, 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 bing. Ja, meint ihr denn, dass der Film seinen Kultstatus wirklich daraus zieht, dass er so furchtbar schlecht ist? Oder gewinnt er seinen Kultstatus dadurch, dass er durch seine Schlechtigkeit halt auch einen ganz eigenen Charme entwickelt?
Ich glaube, dass beides trifft zu. Je nachdem, wie man ihn sieht, glaube ich. Also ich habe ja schon gesagt, ich fand den Schrotz langweilig, aber ich finde ihn charmant. Und gerade halt nochmal durch Ed Wood und das Hintergrundwissen ist das nochmal eine andere neue Ebene, die dazukommt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute den einfach nur kultig finden, weil er so schlecht ist. Es wird aber auch Leute geben, die ihn halt kultig finden, weil der halt schlecht, aber dabei auch so charmant ist.
Ja, sehe ich genauso.
Also, aber meint ihr nicht, dass es da zu der Zeit noch unzählige andere Filme gab, die genauso waren?
Ja, natürlich, klar. Ja, ich meine, bei Ed Wood allein die Szene, wo er diesen Studioboss trifft, ne? Gibt's ja, das ist eine meiner Lieblingsszenen im Film, wenn er ihn fragt so, Sir, was glauben Sie? Was lockt Menschen ins Kino? Und der Spielboss titten. Ja? Ja. Da gab's Unmengen, klar. Ich glaube auch, dass da draußen ganz, ganz viele Filme sind, die vielleicht noch schlechter sind.
Genau, das klären wir gleich. Aber ich frage mich, warum es ausgerechnet der geworden ist. Weil er den Charme hat, weil er nochmal dieses Quäntchen Charme hat, dass man es irgendwie niedlich finden muss?
Ja, ich glaube aber auch eher, dass der Name Ed Wood trotzdem eine Marke ist.
Ah, inzwischen, aber...
Ja, aber ne, der Film kam ja auch erst später so richtig, wurde später erst richtig Kultfilm. Es hat ja dann doch ein paar Jährchen noch gedauert, bis dieser Kult entstanden ist.
No,
aber ich denke auch, er hat nochmal in den letzten Jahren echt Zuwachs an diesen Kultstatus bekommen und Tim Burton hat mit seinem Edward-Film in den 90ern da auch nochmal dazu geholfen.
Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit. Ja, weil dann halt auch nochmal klar gemacht wurde, was da eigentlich für ein Arbeitseifer und für eine Leidenschaft hintersteckte, ne? Also was da eigentlich für Träume in dieses Projekt eingeflossen sind. Aber was ich mich frage, ist einfach, warum es ausgerechnet Edward wurde, warum es nicht Hans-Peter Jürgen wurde, der aus der Zeit vielleicht auch sowas gedreht hat, was auch scheiße war, aber der ähnliche Träume hatte. Das kann man jetzt hier wahrscheinlich nicht klären, aber ja.
Vielleicht war es einfach Zufall. Da war halt in den USA hat irgendeiner diese Filmschatulle mit Plan 9 gefunden, den angeguckt, hat halt gesehen, oh Gott, das ist ja nicht besonders gut, aber es ist halt irgendwie charmant. Und so entfacht er halt eine Art Feuer. Ich meine, der Film war ja schon Kult als noch vor dem Internetzeitalter. Ne? Ich meine, heutzutage ist es ja wirklich so, ein Film ist nicht ganz so gut, da wird er gleich schon wieder als, Gott, der ist so scheiße, schlechtester Film aller Zeiten. Das ist ja mittlerweile auch so eine inflationär genutzte Phrase. Mhm. Aber ich glaube, damals meinten die das schon ernst, als der dazu gekürt worden ist.
Ja. Ja. Ich will den ja auch gar nicht jetzt schlechter reden, als er ist. Ich muss ja auch sagen, ich habe ja eben schon gesagt, dass der niedlich ist. Der ist ja auch niedlich anzugucken.
Wobei ich auch sagen muss, ich finde auch, dass Ed Wood ein bisschen auch Respekt verdient hat. Weil der hat es ja geschafft. Der hat ja seinen Traum wirklich durchgesetzt. Ich meine, gut, sein Lebensende war jetzt nicht so euphorisch und glorios. Ja.
Nicht? Wieso?
Nein.
Erzähl doch mal.
Naja, der ist halt Alkoholiker geworden und hat sich zu Tode gesoffen und hat dann irgendwie nur so billige Sexfilme gedreht.
Genau.
Das ist ja das Schöne an Ed Wood von Tim Burton, dass er wirklich aufhört bei der Premiere von Plan 9.
Genau, der hatte wohl auch am Ende überhaupt kein Geld mehr, um sich noch eine Wohnung zu nehmen und ist dann irgendwie auf der Couch von einem guten Freund verreckt. Ganz elendig. An einem Herzinfarkt. Ja.
Na super. Ich würde bei Pascal in der Wohnung sterben.
Ich hätte eher gesagt, umgedreht, Pascal stirbt bei dir in der Wohnung.
Weil ich natürlich der Künstler bin.
Okay. Ja. Darf ich deine Vampirella sein?
Von mir aus.
Ja.
Ja, aber jetzt müssen wir zu der Frage kommen, ist es wirklich einer der schlechtesten Filme aller Zeiten? Und woran machen wir das fest? Wir fangen an mit dem handwerklichen Aspekt, der reinen Filmtechnik.
Ja.
Ja.
Natürlich. ist natürlich von vorn bis hinten an vielen Stellen schlecht gemacht. Aber wie auch Stu schon gesagt hat, dieses Charmante, man sieht schon gewisse Liebe zum Film, sieht man dem Film schon an, in Schnitt, Kamera und Ausstattung. Ist natürlich niemals das Gelbe vom Ei, aber es steckt Liebe drin, würde ich mal behaupten. Ja.
Ich würde auch sagen, da steckt eine große Leidenschaft für das Kino drin, weil der Film sich ja auch bemüht, da wirklich, ich will es nicht als Hommage bezeichnen, vielleicht aber auch doch, aber er versucht ja schon durchaus, sich an den großen Vorbildern des Genres zu bedienen. Wir können da allein bei den Universal Monstern anfangen und uns dann durch die Sci-Fi-Klassiker wühlen von Der Tag, an dem die Erde stillstand und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, handwerklich ist er einer der schlechtesten Filme aller Zeiten? Ja, ist er schon.
Ich möchte noch eins hinzufügen.
Entschuldigung. Ja, bitte.
Ihr habt ja beide das gesagt, dass man die Liebe zum Film erkennt. Das stimmt. Ich finde aber auch, man erkennt seine Liebe zum Fantastischen. Weil alleine die Idee, dass Aliens halt drei Tote wieder, das ist halt totaler Schmonz, aber das hat schon wieder was.
Ja.
Ich meine, das sind Geschichten, die denkst du dir als Zwölfjähriger aus, wenn du irgendwie mal irgendwas aufschreiben willst, aus Spaß.
Genau. Hat so ein bisschen so Groschenroman-Charakter einfach. Das stimmt. Und der Film erzählt ja auch eine Geschichte wie von einem Zwölfjährigen. Der das Fantastische allein deshalb schon liebt, weil er ja die Aliens nicht als böse darstellt, sondern wirklich als Spezies, die eigentlich nur Kontakt aufnehmen will mit der Menschheit, die Angst hat, ausgelöscht zu werden. Und ich will nicht sagen, dass da keine Vision hintersteckt, aber es steckt wahrscheinlich einfach nur nicht das Talent oder die schöpferische Gabe hinter, um dieser Vision die nötige Klasse einzuverleiben.
Aber kurze Frage. Glaubt ihr, aus Ed Wood hätte ein guter Regisseur werden können, wenn er das notwendige Budget gehabt hätte?
Nein.
Nein. Ich gehe davon aus, dass, weil wenn er ein guter Regisseur wäre, hätte er bei seinen unzähligen kleinen Filmen schon mal was halbwegs Brauchbares rausgehauen. Mhm.
Denke ich auch, wenn man zum Beispiel die ersten Scorsese-Filme anschaut, die sind ja auch nicht sonderlich groß vom Budget her gewesen. Ziemlich klein, aber das siehst du halt schon, dass da jemand am Steuer ist,
Ahnung hat
der, halt, ne? Der weiß, wie es geht. Ne?
Ja, oder da kannst du auch einfach hier, weiß ich nicht, Night of the Living Dead nehmen.
Ja.
Der ja auch Minimalbudget hatte und oder du kannst auch John Carpenters Halloween nehmen, der hatte ja auch keine Kohle.
Ja,
klar. Also
da gibt's ja zwei Beispiele.
Ich hab verstanden, okay.
Ne, also ich könnte mir vorstellen, dass Ed Wood vielleicht, wenn er die nötigen Ressourcen gehabt hätte, dass er so mal so ein Zufallstreffer landet.
Oder anders gefragt, wenn er das Budget gehabt hätte und vorher ihm jemand ein bisschen unter die Hand genommen, also geholfen hätte. Also er hätte so einen Lehrmeister oder er hätte vorab beim Film gearbeitet, aber jetzt nicht irgendwie als Bote, Dienstbote, sondern halt eben als Regieassistent oder so.
Dann könnte ich mir vorstellen, dass er da durchaus irgendwie Kenntnisse erlangt hätte, die ihm geholfen hätten, einen Film zu machen, der wenigstens okay wäre.
Na, also geht doch.
Kenntnisse, ja.
Aber
ich glaube, er war, glaube ich, mehr so ein Typ, wenn man so die Interviews anguckt und so über ihn liest, eher derjenige, der sich nicht viel hat sagen lassen, weil er irgendwie immer wirklich so stark an sich geglaubt hat, dass er gedacht hat, die anderen erzählen alle nur Käse. Also ich denke, da hätte er sich nie ins Handwerk irgendwie pfuschen lassen. Dann wäre dabei immer noch dasselbe rausgekommen. Aber bestimmt hätte er irgendwas an neuen Fähigkeiten erlangt, wenn er als Regieassistent oder was auch immer gearbeitet hätte.
Ja, das stimmt schon. Okay, handwerklich sind wir einer Meinung. Inhaltlich muss ich sagen, es passt halt in die Zeit, also sorry, das könnte auch ein früher Carpenter sein von der Story her, wenn man Dark Star jetzt vergleicht oder sonst irgendwas. Carpenter ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ich meine, so ein einfach ein Standard-Science-Fiction-Film aus den 50er, 60ern, also die Story ist natürlich Banane und das mit den wiederbelebten Toten, das könnte man vielleicht rausstreichen.
Ja, aber du hast recht, von der Story her hätte es auch ein Roger Corman oder Jack Arnold Film sein
können. Irgendwie sowas, ja. Ja. Also daran scheitert es nicht.
Nee, die Story, die passt fürs Genre, ja. Völlig in Ordnung. Und wenn vielleicht jemand da am Ruder gewesen wäre, der noch mehr auf Schauwert gesetzt hätte, dann hätte er da eine richtig schöne Party noch draus machen können.
Ja, also sind wir uns relativ einig, dass da einfach die Kompetenz, filmtechnische Kompetenz gefehlt hat, um aus Plan 9 etwas herauszuholen, was objektiv gut wäre. Gut, danke für die Zustimmung.
Also ja, du hast recht. Wie immer hast du recht.
Wie immer, genau. Was könnten wir noch ansprechen? Wer hat noch einen Punkt?
Es gibt eine Bezeichnung Plan 9, der ich zustimmen würde. Und zwar wird der oft beschrieben als Citizen Kane des schlechten Films. Mhm. Und ich finde, das passt irgendwie. Weil es sind halt zwei verschiedene Filme, die auf einer Geraden sind. Jeder am anderen Ende. Weil Citizen Kane wird ja oft auch so als einer der besten Filme beschrieben. Ist ja auch ungefähr aus derselben Zeit. Und es ist, beides sind Filme von Enthusiasten. Und nur der eine hat halt eben Talent, der andere nicht.
Ja. Und das gibt's ja auch die schöne Szene in Edward, wenn Edward dann auf Orson Welles trifft.
Ja.
Ja.
Ja, Plan 9. Hm. Sollen wir schon zum Fazit kommen? Oder hast du oder Carlo, irgendwer von euch noch was auf Lager?
Ich überlege auch gerade noch. Ja.
Also Carlo kann jetzt nicht kommen und sagen, dem Film wird ein paar Brüste gut tun. Das kann er nicht behaupten.
Nee, sind da nicht unbedingt nötig. Braucht's nicht. Was ich vielleicht besser gefunden hätte, wenn er wirklich so diese Außerirdischen anders dargestellt hätte, so ihnen wirklich.
Sind halt Menschen, ne?
Ja, so wie man sie in die 50er Jahre immer sich gedacht hat. So große Augen, großer Kopf.
Marsmännchen.
Ja, so Marsmännchen einfach. Irgendwelche Typen in so Gummikostüme gesteckt, so Mars-Attacks mäßig. Das hätte noch mehr Spaß gemacht.
Ja.
Das stimmt. Ja.
Und
was ich auch ein bisschen blöde finde, ist halt die Einleitung von diesem Wahrsager. Das, ich meine, auch da müssen wir wieder auf den Ed Wood-Film von Tim Burton verweisen, glaube ich, aber das fand ich bei jeder weiteren Sicht, denke ich mir, das hat er auch nur gemacht, weil das halt eine einigermaßen bekannte Persönlichkeit war.
Ja. Ne? Ja, klar. Ja. Passt aber, ja, diese Ansage, das hat natürlich auch noch so ein bisschen was Nostalgisches, klar. Damals war es natürlich nur, um noch so ein bisschen Popularität damit einfließen zu lassen, das stimmt schon. Trash, Mutter des Trash-Films.
Ja.
Stimmen wir dazu?
Stimme zu.
Ich stimme auch zu, allein wegen seinem Stellenwert. Ich denke, wenn man sich mit dem Trash-Kino auseinandersetzen möchte und wissen möchte, wo das eigentlich fußt und was da so die Klassiker sind, dann muss man Plan 9 gesehen haben.
Ja, also es gibt wahrlich Filme, die schlechter sind.
Ja.
Aber allein durch seine Prominenz, glaube ich, ist Mutter des Trash-Films, ist das schon vertretbar.
Ja. Und man muss natürlich auch sagen, es ist einer der Trash-Filme, die wirklich versuchen, eine Geschichte zu erzählen. Ne? Ja. Also, die ist zwar inkohärent und ungelenk und alles Banane, aber er hat ja irgendwo, ist da irgendwo drin, steckt da ein roter Faden, an dem er sich entlang arbeitet. Oder ein bunter Faden von mir aus.
Und er hat ja auch eine Botschaft, ne?
Er hat auch eine Botschaft, na sicher. Nützt alles nix. Film ist nix.
Er ist tiefgründig, tiefgründig.
Ja, so tiefgründig wie der neue Rambo.
Oh ja.
Genau. Und ja, ich bin am Ende, ihr merkt es. Mir fehlen die Worte.
Oh Mann.
Ja. Außer Carlo möchte noch mal einen raushauen.
Nein.
Möchtest du noch einen raushauen?
Ich euch einen raushauen möchte. Ich überlege gerade, ob diese gängige Trashcast-Wertung mit schlecht, gut oder schlecht ist.
Das ist nee.
Ich meine, dafür ist das halt schon eine Königsklasse von schlechten Filmen, die wir haben.
Ich finde, bei der Jubiläumsausgabe da reicht es, dass wir in unserem Fazit jetzt gesagt haben, es ist die Mutter des Trashfilms.
Ja. Und über Mutti nichts Böses. Denn wie sagte Norman Bates schon, der beste Freund eines jeden guten Jungen ist auch seine Mutter. Dementsprechend, Uwe, wenn du das hier hörst, schreib mal wieder deiner Mutter.
Ja. Ja, gut. Dann würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Nee, würde ich noch nicht. Ich verabschiede mich schon. ihr merkt, der Trashcast ist heute auch innerhalb des Trashcast-Thema. Was war das jetzt für ein Satz? Was auch immer. Ich verabschiede mich.
Du könntest doch anmerken, dass die Aliens mich wiederbelebt haben für den Trashcast.
Ja, die Aliens hast du jetzt wiederbelebt. Die Aliens haben es nie wiederbelebt.
Bist du eine Trashcast. Bella Lugosi Duplikat-Version? Bist du?
Eher die Wiedergeburt oder die genetische Vermischung von Chris Farley und John Candy vielleicht.
Okay. Gut, dann würde ich mich erstmal bei allen Zuhörern bedanken. Ich bedanke mich wie gewohnt bei Carlo, dass er so tapfer durchgestanden hat und sich auch diesen Film angesehen hat.
Ach, habe ich doch gern gemacht.
Ich bedanke mich an unseren Rückkehrer, bei unserem Rückkehrer Stu.
Ich habe auch zu danken, war schön.
Und wenn ihr unsere Podcasts hören bzw. verfolgen wollt, das könnt ihr auf Deezer, auf Spotify, auf iTunes, auf YouTube, auf Podigy. Guckt euch den Film ruhig mal an. Er hat seine Bedeutung. Und dann würde ich das Wort an Carlo und dann an Stu weitergeben. Macht es gut. Die Rückkehr des Königs.
Auch von mir. Danke wieder fürs Zuhören. Einen großen Dank an die Rückkehrer, an Stu und Rückkehr des Königs. hat aber nichts im Trashcast verloren. Und natürlich an dich. Natürlich an dich, Pascal. Ja. Und guckt euch den Film echt mal an. Die Mutter aller Trashfilme. Kann man nichts verkehrt machen.
Ja, dann bin ich dran. Danke, dass ihr mich wieder so liebevoll in euren kleinen Trash-Kreis aufgenommen habt. Ich werde auch in Zukunft immer mal wieder zurückkehren. Man kann so ein schönes Podcast-Projekt ja nicht so zwei Typen wie euch beiden allein überlassen. Ich danke fürs Zuhören. Und abschließend noch ein Tipp. Ihr könnt Plan 9 from Outer Space in der Originalfassung schwarz-weiß sowie koloriert ganz einfach auf YouTube sehen. Und bitte kommentiert fleißig, denn ich glaube, Carlo, Pascal und auch ich würden gerne wissen, was haltet ihr von dem Film und auch wie ihr den Trashcast Nummer 10 fandet. Kleiner Spoiler, er war natürlich großartig. So, und damit sage ich Tschüss und wir hören uns. Ciao.
Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Trashcast, Happy Birthday to you.
Darf ich jetzt wieder gehen?
You go to the party. You go to the party.
Our party is ending, but let's hope that for you it is, in another sense, just a beginning.